Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir Christian Kirchner von Finanzszene. Wir sprechen in dieser Woche nochmal über die krude Stellenausschreibung der ING Deutschland, die auf LinkedIn einen neuen Deutschlandchef gesucht hat. Das war natürlich eine Panne, ein Hack, man weiß es nicht genau. Die Anzeige stimmte natürlich nicht. Und wir interpretieren mal, dass das ein Thema ist, mit dem sich viele Banken im Moment auseinandersetzen müssen. Die Volksbank Bravo hat einen neuen Vorstandschef und es lohnt sich generell mal über die Lage und den möglichen Sanierungsbedarf zu sprechen, den die Volksbank Bravo da hat. Die SWK-Bank ist auch in Trouble. 3 Jahre hintereinander mit einem Jahresfehlbetrag. Was ist da eigentlich schiefgelaufen? Wir sprechen auch noch über die BaFin-Mitteilung zur Helaba und zur NordRB. Da sehen wir gewisse Zusammenhänge in den Problemen. Und ganz kurz am Schluss, wirklich nur ganz kurz, versprochen über die Lage bei der Commerzbank und der UniCredit. Viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen mal wieder zu einem richtig physisch aufgenommenen Podcast hier bei uns in Frankfurt. Mit Blick auf die Bankentürme aus unserem Fenster.
Hallo Christian. Ja, zurück aus dem Urlaub. Ich frage mich, was habe ich verpasst?
Du hast, wie ich finde, eine extrem lustige Geschichte verpasst, die sich letzte Woche ereignet hat. Und zwar wurde auf LinkedIn eine Stellenanzeige geschaltet bei der ING Deutschland. Und ich habe da schon sehr früh einen Hinweis am Morgen von einem aufmerksamen Leser bekommen. Das ist aber interessant. Die ING Deutschland sucht einen neuen Group-CEO. Hast du mitbekommen oder okay, hast du es bei uns nur gelesen?
Ja, aber die hat ja einen, ne?
Genau. Lars Steu ist ja seit Anfang 2025 da. Also die Geschichte mal schnell erzählt. Ich habe den Hinweis bekommen, habe mir das angeschaut und tatsächlich war da auf LinkedIn, da gibt's ja Stellenanzeigen auch, Stellenausschreibung in perfektem Englisch, in perfektem personaler Englisch. Die ING Deutschland sucht einen Group-CEO Germany und das muss man sagen, das ist im Zeitalter der KI vielleicht nicht so schwierig, aber das war schon eine sehr exakte Beschreibung von dem, was ein CEO Deutschland mitbringen muss. Mhm. Stakeholderinteressen, finanzielle Steuerung, Aufsichtsdialog etc. Und da stutzt man natürlich erstmal, weil man sich denkt, suchen die am Ende wirklich einen neuen CEO und ist das Ding aus Versehen live gegangen? Also man muss ja klar sagen, auf dem Niveau wird ja nicht mehr LinkedIn-Stellenanzeige nach Personal gesucht, sondern das läuft in der Regel über Personalberater und Hintergrund. Oder ist es schlicht und ergreifend eine Panne oder sind die gehackt worden oder was auch immer da passiert ist. So, und es stellte sich relativ schnell nach Rückfrage heraus, dass es sich wohl um eine Panne handelt, wobei auch da nicht so ganz sicher ist, ob da jemand gehackt worden ist und das geschaltet hat oder dass jemand intern geschaltet hat, um sich irgendwie am Unternehmen zu rächen. So genau kriegt man es nicht auf die Kette, hat sich die ING auch nicht so geäußert. Was allerdings, wie ich finde, nebst der Tatsache, dass das eine Geschichte war, über die man wirklich herzlich lachen konnte. Ich habe wahnsinnig viel Feedback schon direkt bekommen per WhatsApp, E-Mail, das gibt's doch gar nicht. Rolle mich ab, ist natürlich unangenehm für die ING, ganz klar. Aber jetzt muss man sagen, da gibt's jetzt auch dramatisch schlimmere Dinge, die in einer Bank passieren können. Dann allerdings doch interessant fand, und da lohnt es sich nochmal drüber nachzudenken, aber ein bisschen drüber zu plaudern. Das Ding war um kurz nach 10, also fast 4 Stunden, nachdem ich denen schon die erste SMS geschrieben habe. Was ist denn das so ungefähr? Immer noch online. Die haben das ganz offensichtlich nicht runtergenommen bekommen. Und das lag wohl auch daran, dass LinkedIn da, wie wir hörten, relativ schwer erreichbar war und die Kooperationsbereitschaft, das Ding flott runterzunehmen, nicht allzu ausgeprägt war und da mehrere Eskalationsstufen gezogen werden konnten. Wenn das stimmt, das war eine Version, die ich hörte dazu.
Naja, aber ich vermute mal, an der ING wird es kaum gelegen haben, wenn es ein bisschen gedauert hat, weil die hat ja ein originäres Interesse, das möglichst zeitig runterzubekommen. Ne?
Das ist wohl wahr. Man muss dazu sagen, das ist wohl auch tatsächlich ING intern geschaltet worden. Also da stand ja auch, wer hat diese Anzeige geschaltet und das war jemand aus dem KI-Team. Was wahrscheinlich eher ungewöhnlich ist, dass da jemand eine Stellenanzeige schaltet, aber da konnte man auch draufklicken und nachverfolgen, wer das ist. Scheint eine real existierende Person zu sein. Das weiß man aber natürlich auch nicht. Namen darf man natürlich auch keinen nennen. Vielleicht dessen Account gehackt worden ist und auf dem Weg das Ganze reinkam auf LinkedIn. Aber was ich interessant finde, ist, dass genau das nun etwas ist, was ich schon häufig auch von Bankerinnen und Bankern im Hintergrund gehört habe. Man kriegt mittlerweile auf Social Media und auf Plattformen wie Wikipedia und Konsorten, Meta, Twitter, das Zeugs einfach nicht mehr runtergenommen, selbst wenn es ganz offensichtlich eine Fälschung oder ein Riesenproblem oder gar ein richtiger Betrugsversuch letztendlich ist. Das kriegen wir ja schon seit ein, zwei Jahren mit. Das fing, glaube ich, bei Facebook an, schwappte dann auch auf Twitter, zwei völlig unterschiedliche Konzerne, wo betrügerische Anzeigen, wo es in der Regel darum geht, Leute zu scammen, in irgendwelche WhatsApp-Gruppen zu holen oder irgendwelche Krypto-Trading-Systeme zu aktivieren, da kriegen die nicht mehr richtig runtergenommen. Hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, oder?
Ja, Deutsche Bank-Chef Sewing stürmt angeblich entrüstet aus einer Fernsehsendung,
ja,
weil irgendwelche heißen Krypto-Trading-Geheimnisse offenbart werden, die ihm nicht gefallen.
Genau, da haben wir hier drüber geplaudert diese Woche, weil ich es mal wieder gesehen hat. Das ist dann ein Tweet mit einem Bild, KI-generierten Bild natürlich, der Deutsche Bank-Chef verlässt wutentbrannt das Studio bei Maischberger, weil angeblich irgendjemand die Geheimnisse des Krypto-Tradings ausgeplaudert hat und die Deutsche Bank nicht mehr so viel Geld verdienen kann. Das linkt dann auf eine Seite, die ein Fake von der Tagesschau-Seite ist. Es ist richtig gut lauterisch gemacht. Und ich glaube, wenn man nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, dann billigt man vielleicht der Tatsache, dass die Tagesschau in Anführungszeichen berichtet und Christian Sewing wütend ist, dass da ein geheimes Trading-System ausgeplaudert worden ist, sogar eine gewisse Plausibilität zu und interessiert sich dafür. Also da höre ich dann relativ häufig, es ist wahnsinnig schwierig, das runterzubekommen. Wikipedia scheint da auch ein Thema zu sein, wie ich hörte. Und wenn man sich in Wikipedia umschaut, wie sich wirklich in ellenlangen Elogen dann auch häufig über Kontroversen von Banken ausgelassen wird, kann ich auch nachvollziehen. Also ist schwierig.
Ja, man muss davon ausgehen, dass viele Leute das glauben. Und man ist offensichtlich von der Corona in eine Desinformationspandemie gekommen, wenn man sich anguckt, wie sich die Fälle häufen. Und das ist natürlich ein Treppenwitz.
Weil das ging damit los, ne? Mit Corona, ne?
Ja. Also,
genau, dass alles in Frage gestellt wird
und dann wird was
behauptet wird. Ja, genau.
Und es ist natürlich ein Treppenwitz, wenn man die Sachen nicht entfernt bekommt, weil ja die Banken haben ja Teams, Social Media zu überwachen. Die EZB hat die Banken, die das nicht rechtzeitig eingerichtet haben, auch in letzter Zeit zunehmend dazu verdonnert, das zu tun. Und dann bringt es natürlich nichts, wenn man sieht, was da passiert, aber nichts dagegen tun kann, weil die Betreiber nicht mitziehen, ne? Die Plattformbetreiber, Big Tech letztlich.
Aber es ist schon erstaunlich, welche Gewöhnungseffekte man selbst als Rezipient von solchen Geschichten hat. Also vor 5, 6 Jahren hätte man es doch, glaube ich, niemals für möglich gehalten, dass man gegen solches Maß an Fälschung und Betrug über börsennotierte, riesengroße Plattformen von Meta und von Twitter, dass man da offenbar keine dauerhafte Handhabe gegen hat in einem Rechtsstaat. Oder auch im Doppelgänger-Podcast schon häufiger drüber geplaudert, wo ich sage, eigentlich müsste man dann auch in irgendeiner Form hier in dieser deutschen, europäischen Jurisdiktion Verantwortliche zur Verantwortung ziehen. Da muss man vielleicht auch mal den Deutschlandchef einkaschen und sagen, wenn du das jetzt hier nicht auf die Kette kriegst, dann bist du dafür dran, dann hast du eine gewisse Haftung. Ist krass, aber vor 5, 6 Jahren unmöglich und mittlerweile nimmt man es Achselzucken zur Kenntnis, was da läuft.
Ja, dabei gibt es ja einen Digital Service Act, aber es gibt vielleicht nicht den Willen, das dann auch im Zweifelsfall durchzuziehen. Ist ja auch eine Frage der digitalen Souveränität letztlich. Ja. Nicht, das ist die etwas ernüchterndere Seite dieser Episode, die ja auch durchaus ihre lustige Seite hat.
Ja.
Aber man muss natürlich immer unterscheiden, ob jetzt da jemand intern das Konto der Bank hackt oder irgendwas über eine Plattform tweetet und dann versucht, einen Prominenten für seine Zwecke einzuspannen. Das sind nochmal zwei verschiedene Sachen, aber laufen letztlich auf dasselbe Problem hinaus.
Ja. Ich glaube, der eine oder andere hatte natürlich eine schadenfreudige Perspektive, dass er sich denkt, na, so geht's Millionen Bankkunden auch, ne? Konto gesperrt, möglicherweise wegen Geldwäscheverdacht, man kommt nicht dran und kennt ja die Fälle, wo man dann Tage, Wochen, Monate lang der Bank und dem Geld hinterherlaufen muss. Und ja,
warum so geht es Millionen Bankkunden auch. Aber ich meine, es hat eine
die zynische, schadenfreudige Perspektive, die nehmen wir hier natürlich nicht ein. Aber über allem steht natürlich, man kann vielleicht mal so ein bisschen in sich reingrinsen über Christian Sewing, verlässt wutentbrannt das Studio so lange, bis man nicht selbst mal davon betroffen ist irgendwie. Dann findet man es, glaube ich, gar nicht witzig. Und ich glaube, Herr Steu findet es auch nicht witzig, wenn es stundenlang eine Stellenanzeige gibt, in der angeblich sein Nachfolger gesucht wird. Wobei, ich glaube, der lacht da noch drüber.
Es ist ein Riesenproblem, weil wenn man den Trend fortschreibt, du hast ja gesagt, vor 5 Jahren konnte man sich das nicht vorstellen, will man sich nicht ausmalen, was in 5 Jahren sein wird.
Genau.
Und es bietet ja auch für Kriminelle einen schönen Hebel für Insiderhandel, Kursmanipulation und Erpressung. Ja? Also wenn man jetzt das Rezept des US-Präsidenten überträgt, dann kann man ja vielleicht auch oder könnten Leute da vielleicht Geld für verlangen, wenn sie vorab dann streuen, wen sie als nächstes aufs Korn nehmen, vielleicht auch konzertiert oder sie erpressen Firmen mit der Drohung solcher Attacken. Das ist ja, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ne?
Ja, also die ganze Wahrnehmung wird einfach ziemlich geschleift. Ja, man denkt einfach, gut, welchen Quellen kann ich da noch vertrauen? Wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, kriegt man das, glaube ich, noch ganz gut auf die Kette letztendlich. Aber Mediennutzungskompetenz ist ja jetzt nicht überall extrem stark ausgeprägt. Aber gut, ja, dann lass uns über die weiteren Themen der aktuellen Woche noch sprechen. Es gibt Neuigkeiten bei der Volksbank. Bravo,
Bernd. Ja, aus Niedersachsen. Und zwar hat die Bank zur Wochenmitte mitgeteilt, dass sie Jürgen Wache, den im Juni ausgeschiedenen Vorstandschef bei der Hannoverschen Volksbank, zum Chef küren will. Und Wache stand da 18 Jahre lang an der Spitze des Instituts, das so auf mehr oder weniger 10 Milliarden Bilanzsumme kommt. Aber siehe da, er wird nicht Vorstandsmitglied oder auch Vorstandschef, sondern muss erstmal eine Ehrenrunde als Generalbevollmächtigter drehen. Und das hat uns doch ein bisschen aufmerken lassen. Die Formulierung in der Mitteilung, er wird nach Erfüllung der formalen Voraussetzungen sein Amt als Vorstandschef übernehmen. Und das ist ja eine Formulierung, da geht der Blick dann immer recht schnell nach Bonn zur Aufsicht, die ja gewisse Anforderungen an die Qualifikation von Vorstandsmitgliedern hat, die aber Herr Wache doch schon locker erfüllen dürfte.
Ich glaub, und daran scheitert es nicht. Ja.
Dann ist man doch bald auf den Trichter gekommen, dass die Satzung der Bank dem entgegensteht, weil sie eben vorsieht, dass man am Ende des Jahres, in dem man die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat, eben nicht mehr Vorstand sein kann bei der Bravo.
Ja. Man hat sich natürlich was dabei gedacht, als man diese Satzung verabschiedet, dass man gesagt hat, ja. Na, also erstens will man natürlich jemanden raushaben, wenn die Altersgrenze erreicht ist. Nicht, dass wir dann da einen Alleinherrscher haben, der über alle Grenzen hinweg.
Das tut Banken auch nicht immer gut.
Regiert, nein. Aber das hat natürlich auch, glaube ich, gewisse Gründe, dass man sich sagt, nee, also wir wollen ja nicht völlig überaltern. Aber nun gut, ist vielleicht auch eine Sondersituation in der Bravo, ja.
Ja, aber es ist natürlich eine schöne Randnotiz, dass jetzt bei der Vertreterversammlung, die auch zur Wochenmitte für den 22. September nun angesetzt wurde, ist ja schon zweimal verschoben worden, eine Satzungsänderung vorgeschlagen werden wird, dass man eben Jürgen Wache auf diese Art ermöglicht, dann eben auch das Zepter zu übernehmen in Wolfsburg. Ne?
Dass die Vertreterversammlung jetzt terminiert ist, deutet natürlich darauf hin, dass man jetzt das ganze Ausmaß der Probleme kennt, weil man einen Abschluss hat. Ja? Also man kann den präsentieren. Am 22. September, das würde man, glaube ich, nicht, also man würde die nicht terminieren. Klar, man kann sie noch verschieben, aber die ist ja schon zweimal verschoben worden oder aufgeschoben worden. Man kennt das Ausmaß jetzt. Das dürfte jetzt feststehen oder man weiß, man kriegt es sauber in den Abschluss reingegossen bis unmittelbar vor der Vertreterversammlung. Und man braucht dann ganz offenbar einen sehr erfahrenen Menschen, um die Mess aufzuräumen, die es da in Braunschweig-Wolfsburg gibt. Ich finde es ganz interessant, wenn es ums Sanieren geht. Es gab ja mal diesen lustigen Spruch, trau keinem über 30 in den 60er Jahren. Ich glaube, was Sanierung angeht, gilt der Spruch, trau keinem unter 60. Ich bin es einfach mal durchgegangen, dass 60 plus ja offenbar ein Must für Sanierer und Sonderbeauftragte ist. Also der Wache ist 66. Heiner Arnoldi, der auch unterwegs ist, da 63. Odo Steinmann, der da letztens eingerückt ist.
Langstetten, ne?
64. Dirk Auerbach, der uns im Podcast war, 63. Hans-Walter Peters-Behrenberg noch mit 71 Sonderbeauftragte. Ja. Also das scheint eine Geschichte zu sein, wo Alter einen auszeichnet und qualifiziert und wo unter 60 äußerst selten ist, ja, beim Aufräumen.
Ja, ich glaube, aus Sicht der Aufseher, die würden eher sagen, es geht nicht ums Alter, sondern um Erfahrung, was aber in dem Fall auch selber rausläuft. Ich habe auch nochmal geschaut, Christian Gervais, der in Bad Salzungen-Schmalkalden angetreten ist, der war bei Berufung 56 Jahre, von Hellwig, VTB Bank Europa 62. Aber es gibt ja andere Fälle, Miro Sadro war 44, der ist ja dann bei der Ten 31 Bank eingesetzt worden. Ist aber eine kleinere Bank gewesen, die jetzt als Finanzierin von Wohneigentümergemeinschaften auf Abwege geraten ist, hatte eher Compliance-Probleme. Grundsätzlich ist es so. Muss man.
Möchtest du jetzt die Geschichte kaputt machen und mir unterstellen, dass ich hier durch Weglassen von Informationen versuche, einen Trend zu diagnostizieren?
Unverzeihlich, wenn man die Ten 31 Bank aus dieser Betrachtung herauslässt.
Ich komme hier nicht mit Fakten, wenn ich hier eine These zimmere, bitte. Ja. Nein, ich bin es nicht alles durchgegangen. Ich glaube, in der Tendenz und bei den großen Banken, wie groß ist die TEN31 Bank, Bernd, wo der 44-Jährige
Sie hat nicht ganz eine Milliarde, glaube ich, eher noch deutlich weniger. Ist mir jetzt aber nicht ganz präsent, müsste man nachschauen. Okay.
Ja, ich glaube allerdings, bei der Summe, um die es geht, da können es heftig werden, allein mal von der Überlegung her, wenn es da so läuft wie bei den anderen Problembanken, insbesondere auch in Schmalkalden, dann muss man natürlich beim Aufräumen erstmal von diesen ganzen Projekten den Liquidationswert ansetzen. Ja? Und wie viel man da noch ansetzen kann nach der großen Zinswende 2021, 2022 mit der Situation im Immobilienmarkt, mit den weiter steigenden Zinsen jetzt seit Februar und vor allen Dingen natürlich, und ich finde das immer der Elefant hier im Raum, mit der Lage, in der man sich da in Wolfsburg befindet mit Volkswagen. Da weiß ich nicht, wie viel diese Projekte und auch die Objekte, die man ja angeblich zu sehr günstigen Vielfachen gekauft hat, tatsächlich wert sind, wenn man jetzt mal drangehen muss und sagt, wie viel kriegen wir dafür, wenn wir es jetzt verkaufen.
Ja, es ist halt ein großer Perspektivwechsel, weil der im Mai abgesetzte Chef Jürgen Brinkmann, der hat ja die Lage eher positiv dargestellt und vermutlich auch Bilanzspielräume so genutzt, dass sie Werte stabil dastanden. Und jetzt der Sonderbeauftragte Arnoldi wird sich wahrscheinlich kaum nachsagen lassen wollen, dass er nicht richtig reingeguckt hat und dann eher kritischer draufschauen, Werte niedriger ansetzen. Hinzu kommt, die Immobilien werden ja regelmäßig bewertet, aber doch auch in durchaus größeren Abständen. Und für die Immobilien, für die im Abstand von allen 3 Jahren Gutachten vorgeschrieben sind, sieht es natürlich so aus, dass die größtenteils noch vor der Zinswende dann die letzte Bewertung datieren sollte von 22 und 25 dann die nächste. Und das fließt ja dann in den Abschluss rein, der jetzt ansteht. Und wenn man mal ganz grob den Daumen sich anguckt, Immobilienbestand von 1,5 Milliarden bei der Volksbank Bravo und dann einfach mal so locker einen Bedarf, Abwertung von Drittel unterstellt, da ist man ja schon mal bei 500 Millionen. Und das wäre ja auch nicht ganz weit entfernt von dem Betrag, den die Sicherungseinrichtungen jedes Jahr von den Primärbanken einsammeln. Das hatten wir auch letztens dargestellt.
Ein Jahresbeitrag. Wir machen, rechnen es in Jahresbeiträge.
Genau. Vielfaches. Ist kein, nicht ganz so Vielfaches. Wir hatten zuletzt irgendwas grob 560 Millionen ermittelt, aber ist ja dann schon mal mehr oder weniger ein Jahresbeitrag weg.
Ne? Ja, es gibt die Bestandsimmobilien, es gibt natürlich auch riesige Projekte. Auch da sind wir ja letztes Jahr sehr tief reingetaucht, als wir uns mit der Bilanz auseinandergesetzt haben. Bravo-Arkaden in der Porschestraße, ein riesiges Dingen, bei dem auch ein 3-stelliger Millionenbetrag von der Bravo fließt. Das ist schon alles in Arbeit. Es gibt noch die Bravo City, das ist noch im Entwicklungsstadium. Aber entscheidende Zahl ist, also das Projektentwicklungsvolumen wurde noch im letzten Jahr von der Bravo mit so ungefähr 1,2 Milliarden Euro beziffert. Und da hieß es, da stocken wir auch noch mal kräftig auf von dem Niveau. Also bevor die Dinge eskaliert sind, bevor auch Herr Brinkmann weg war. Und auch wenn ich mich wiederhole, Stammsitz Wolfsburg, beschäftigt Volkswagen ungefähr 60.000 Menschen, Einwohnerzahl 125.000, haben wir auch noch mal ungefähr 70.000 Einpendler. Also die Abhängigkeit von einem Konzern, der in einer nachgerade existenziellen Krise ist, wie ja einige Aufsichtsratsmitglieder intern kundgetan haben, die ist wahnsinnig hoch und das ist ja auch eine Situation, die sich so letztes und vorletztes Jahr noch gar nicht gestellt hat. Und auch da habe ich mal nachgeschaut, Wolfsburg ist auch die Zahl der Beschäftigten schon letztes Jahr 3.500 gesunken, 3.500 Einpendler weniger und jetzt kommt auch noch dieses Riesenpaket on top. Ich glaube, den Stammsitz bei Volkswagen trifft es natürlich immer noch relativ gesehen nicht ganz so stark wie so ganze Werke und Standorte, die möglicherweise geschlossen werden. Aber das ist einfach jetzt natürlich eine ganz schwierige Region, wo jeder Einzelhändler, jeder Immobilienkäufer, jeder Besitzer, jeder Interessent geistig abdiskontiert, was heißt eigentlich hier die wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitsplatzsituation für das, was da läuft. Ja. Und das muss natürlich alles auch in die Geschichten rein, ne, wenn es um die Wertermittlung geht. Ne.
Neben Immobilien und Projekten darf man natürlich auch nicht den bunten Zoo an Beteiligungen noch vergessen. Ne. Eine Brauerei unter anderem, die Insolvenz angemeldet hat. Rechtsstreitigkeiten gibt es auch noch bei einzelnen Unternehmungen. Wird sehr spannend sein zu sehen, welcher Betrag da am Ende rausfällt. Wenn man das mal vergleicht mit früheren Stützungsaktionen jetzt aus den letzten 3-4 Jahren, hat man da doch eine breite Spanne. Also das Problem bei der Volksbank Bravo ist eben, dass sie auch deutlich größer ist als die anderen Banken, die in den vergangenen Jahren gestützt wurden. Und wenn man da das Verhältnis des, also das Stützungsvolumen ins Verhältnis setzt zum jeweiligen Eigenkapital und zur Bilanzsumme, dann kann man bei der Volksbank Bravo auch durchaus auf zehnstellige Beträge kommen. Wir hatten ja auch Raiffeisenbank Hochtaunus war zum Beispiel so ein Fall, der ein ziemlich großes Loch in die Bilanz gebrannt hatte und auch entsprechend große Stützungen benötigt.
Zehnstellig heißt was? Das kriegt man ja geistig gar nicht so schnell hochgerechnet. Das ist ein vierstelliger Millionenbetrag wird.
Genau.
Die Milliarde geknackt wird genau. Sozusagen. Ja. Ja, die Milliarde ist ein gutes Stichwort. Ungefähr eine Milliarde Bilanzsumme hat auch ein weiterer kleiner Stützungsfall. Volksbank Cleveland, über die wir auch schon berichtet haben im vergangenen Jahr.
Der hat das aber als Bilanzsumme
und nicht als genau. Als Bilanzsumme. Aber Modus operandi ist derselbe. In der Niedrigzinsphase fängt man an, gestützt durch Geschäftsguthaben und DZ-Bankkredite ein Immobilienportfolio aufzubauen. Letztes Jahr wurde schon der Vorstandsvorsitzende geschasst und jetzt ist man offensichtlich auch ein Sanierungsfall, hat einen Antrag auf Unterstützung beim BVR gestellt. Sollte eigentlich auch fusionieren mit einer größeren Bank in der Region. Das, was man jetzt auch bei der Bravo spekuliert, vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Fusion mit der Hannoverschen Volksbank. Frage ich mich aber, und da haben wir uns diese Woche schon drüber gestritten hier im Büro, ist das jetzt der neue Weg, dass eine Bank nicht einfach mal fusioniert wird und die Probleme dann aufgearbeitet werden, sondern als erstes mal saniert wird und man dann schaut, ob vielleicht ein Fusionspartner ein schöner Weg aus der Geschichte raus ist? Weil wir hatten uns ja immer mal darauf geeinigt, dass ganz viele Fusionen vermutlich Sanierungsfälle zugekleistert haben in den letzten Jahren, indem man gesagt hat, machen wir mal eine Fusion. Aber alleine wäre das ein Stützungsfall gewesen. Ja,
ja, also jetzt Cleveland und Wolfsburg, da ist tatsächlich so, dass erstmal der Sanierungsantrag kommt. Ich würde mich wehren, da einen Trend rauszulesen, weil im Grunde geht es ja darum, dass die Sicherungseinrichtung bzw. der Verband muss ja sehen, dass er die Bank einen Fusionspartner für das Institut führt. Und dann sitzt natürlich das Institut, was als Übernehmer bzw. als Aufnehmer dieser Bank auserkoren ist, am längeren Hebel und muss natürlich auch schauen, dass es da keinen Verlust macht mit dieser Übernahme. Und dann muss man halt aushandeln, was dann die Mitgift ist für die Bank.
Ja, ich glaube, wir haben nicht genügend Fälle in der Grundgesamtheit, um das vernünftig beurteilen zu können. Ich glaube allerdings, die Bereitschaft von Banken als Retter in der Not mit einer Fusion was zuzukleistern, die dürfte im Genosektor in den letzten 2-3 Jahren gesunken sein, weil die Governance-Probleme und die fehlenden Durchgriffsmöglichkeiten, die man ja zum Teil jetzt administrativ verändert hat, die sind ja bekannt im Genosektor. Und da ist wahrscheinlich, also ich helfe ja gerne im genossenschaftlichen Sektor, aber nicht für Versäumnisse, die andere dann letztendlich vielleicht mit irgendwelchen Alleingängen oder Geschäftsmodellproblemen produziert haben. Ich glaube, die Bereitschaft ist gesunken und eine Bank wird tendenziell schneller zu einem Sanierungsfall, als das vor, sagen wir mal, 5 Jahren der Fall gewesen ist. Noch zu Zeiten der Null- und Niedrigzinsen, indem man sowas vielleicht noch unauffällig lösen könnte. Ganz einfach, weil die Dimensionen auch mittlerweile zu groß geworden sind, vermutlich.
Ja, und die Bank, die einspringt, die will natürlich auch eine Risikoabschirmung und das ist dann halt einfach Ergebnis von Verhandlungen. Ne?
Ich muss dazu sagen, wir haben uns auch mal viele Banken angeschaut, die fusioniert sind in den vergangenen 5-6 Jahren, auch insbesondere die kleineren und der Zusammenhang war schon ganz klar. Da waren viele Banken dabei, wo man gesagt hat, hey, das wäre auch nicht mehr gut gegangen. Und die Fusion kam dann gerade noch rechtzeitig in dem Zusammenhang. Gut, wenn wir schon über Problembanken reden, müssen wir auch im Privatbankenbereich nochmal ein bisschen weiter quatschen. Wir hatten ein richtig dickes Brett diese Woche, lange dran gearbeitet. Warst du auch, glaube ich, etwas tiefer drin? Die SWK-Bank ist in richtigen Problemen.
Die SWK-Bank aus Bingen, ja.
Ja. Jetzt in Mainz. Lange in Bingen, aber jetzt in Mainz.
Genau. 59 gegründet mit einer als Konsumfinanzierung konnte man per Brief konnte man da seine Kreditanträge stellen. Dann im Laufe der Jahrzehnte halt digitalisiert worden und auch einen ziemlichen Bauchladen hatte die Bank sich zusammengesucht. Es ging dann um White-Label-Partnerschaften. Es wurden Portfolio übernommen von der Augsburger Aktienbank. Eine Tochter in der Schweiz wurde gegründet, eine Kooperation mit Mambu. Da ging es dann um Banking as a Service und Software as a Service. Und
die waren mal sehr aktiv auch an der Schnittstelle zu Fintech, wirkten sehr technologieoffen auch. Ja.
Und als würde da noch richtig viel weiter entstehen. Dann aber kam, wie bei den Volksbanken die Probleme haben, die Zinswende.
Ja.
Und natürlich das Zinsergebnis ist dann infolge der Fristentransformation, die man vorher betrieben hat, untergekracht, die Risikovorsorge hoch. Dann wurde deutlich, dass das doch ein recht komplexes Gebilde war. Und im Ergebnis geht es der Bank jetzt nicht so gut. Und man muss feststellen, dass das Rating von der Tochter des Bankverbandes, GWB Rating, ist innerhalb von 4 Jahren von A+ auf BB runtergerauscht. Und der letzte Stand war, dass SWK Bank das Rating nicht mehr veröffentlichen lässt.
Ja. Jahresfehlbetrag 9 Millionen 23, gut 4 Millionen 24, 8 Millionen 25, muss ich mir auch fragen, Mensch, in der Lage, Zinslage, wo eigentlich Milch und Honig fließen, nur nicht für dieses Geschäftsmodell Verluste zu produzieren, relativ schwierig. Aktueller Geschäftsbericht hält trocken fest, das Eigenkapital sei durch den Verlust im Berichtsjahr zum Teil aufgezehrt worden. Ich meine, da steht dann noch diese Unternehmerfamilie von Fissler dahinter. Mhm. Aber ja, ganz schwieriges Fahrwasser und es zeigt immer wieder, nicht alle profitieren davon. Mir ist da durch den Kopf gegangen, jetzt muss man auch natürlich wieder aufpassen, dass man nicht so mit anekdotischer Evidenz gleich die Fakten raushaut. Aber wenn sich Unternehmer Banken leisten, das ist schon merkwürdig häufig schiefgegangen in den letzten Jahren. Internationales Bankhaus Bodensee gehört ja zum Wirth-Konzern. Da wäre auch
nicht so
wirklich
gut.
Horrende Zustände in der Bilanz aufgedeckt und da musste über eine Kapitalerhöhung 123 Millionen nachgeschossen werden, Nachranganleihen von Wirth gezeichnet werden, weil bei 50 Millionen Ertrag 26 Millionen Verlust rauskamen im letzten Jahr und Reserven aufgelöst werden mussten. Und ist ja auch kein Einzelfall, also SWK, IBB, die Oetkers hatten auch mal Lampe gehabt, die haben sie verkauft, die C&A Bank ist mal dicht gemacht worden. Es gab ja mal einen Riesentrend, man leistet sich als Unternehmer eine Bank, insbesondere nach der Finanzkrise fand man das, glaube ich, richtig schick und es gibt auch da viele Erfolgsmodelle, Absatzfinanzierer in der Automobilbranche, würde ich mal rauslassen, aber generell, die Gusser Bank übrigens auch verschwunden, ja, war auch mal eine klassische Unternehmensbank. Generell glaube ich, ist das Führen einer Bank bei allen Vorteilen, die es bringt zur Refinanzierung und Einlagen, die man bei der Bundesbank hinlegen kann, es ist schwieriger geworden, regulatorisch, einfach durch den Aufwand, den man betreiben muss. Es ist ein Skalengeschäft und ich glaube, so eine Bank in diesem Bereich dreistellige Millionen, niedrige einstellige Milliardenbilanzsumme zu betreiben, das ist halt auch nicht einfach. Ne?
Ja, wenn man eigentlich ein ganz anderes Geschäft betreibt. Ne? Ja. Also woran liegt's? Liegt's daran, dass die Besitzer dann bestimmte Interessen verfolgen, die vielleicht betriebswirtschaftlich nicht immer optimal sind? Oder daran, dass sie nicht die Management-Expertise haben für diesen Sektor? Was meinst du?
Ich glaube, es ist einfach eine Kostenfrage. Ich habe, glaube ich, völlig unverhandelbare Fixkosten. Ich muss regulatorisch auf dem Laufenden bleiben und je nachdem, in welchem Geschäftsbereich ich bin, potenziert sich das noch. Gerade so alles, was rund um Konsumenten unterwegs ist, da gab es ganz viele Regulierungsänderungen in den letzten Jahren. So, und ich glaube, da hat sich die Welt seit dieser Phase, in der das richtig schick wurde, auch mit den Banken, und da fällt mir jetzt insbesondere die Phase vor 10-12 Jahren ein, da hat sich die Welt einfach verändert und das macht es schwierig. Und da gilt, glaube ich, auch exakt dasselbe wie für die Genossenschaftsbanken. Da hat die Niedrigzinsphase ab 2015, glaube ich, dafür gesorgt, dass einige an ihrem Geschäftsmodell so gedreht haben oder vielleicht dann auch Risiken eingegangen sind in der Kreditvergabe, Blankokredite etc., um zu sagen, Mensch, es ist so wahnsinnig schwierig geworden, Geld zu verdienen, da müssen wir halt riskanter werden. Und das ist, sind dann Dinge, die durch die Zinswende gnadenlos offengelegt werden. Ne?
Ja, und haben sich nicht für eine Zinswende gerüstet. Aber das gilt ja nicht nur für die für solche Banken, sondern eben auch für manche Primärinstitute. Ne?
Ich glaube, der rote Faden war Einlagen auch. Ja, wir sagen immer, Management der Passivseite ist entscheidend. Und ich glaube, wenn du als Bank mit einem richtig dicken Stock an Einlagen in die Zinswende gegangen bist, naturgemäß hast du keine Probleme. Wenn du allerdings keine Einlagen hattest, hat sich deine Refi entsprechend verteuert. Das Problem haben wir auch bei einigen Konsumentenbanken wie der Santander gesehen. Dann hattest du ein Problem. Und das ist, glaube ich, gerade bei den kleineren Banken, die keinen ganz so großen Namen haben und die sich die Einlagen auch teuer über Portale holen müssen unter Umständen. Ja, das ist dann auch so ein Faktor, der darauf eingezahlt hat.
Ja. Vor allem, wenn man dann noch Fristen transformiert,
in
hohem Maße.
Ich glaube, wenn es um Einlagen geht, stehen die Leute schon noch auf Namen irgendwo, ja. Und wenn sie kleineren, nicht so bekannten Banken ihr Geld geben, dann muss es ihnen schon richtig hoch verzinst werden, damit es funktioniert.
Ja, was wiederum die Schleife zur Volkswagen Bravo erlaubt, ja, die ja auch Probleme hat, weil eben die Volkswagen Bank jetzt massiv Einlagen einwirbt und da hat man es dann im
da hat man einen gigantischen Einlagenstaubsauger mit zweistelligen Milliardensummen in der Region, ja.
Als Genobank mit Problemen in den Schlagzeilen ist, hat man es dann schwer, die Einleger von sich zu überzeugen, ja.
Wird auch spannend, wie sich die Einlagenentwicklung bei denen gestaltet, wenn die Volkswagen Aktiengesellschaft nicht aus der Krise rauskommt und die Schlagzeilen anhalten, muss ich auch immer überlegt, ob ich da noch mein Geld hintrage oder nicht. Und die haben ihr ganzes Leasinggeschäft mit den Einlagen unterlegt jetzt plötzlich und nicht mehr extern refinanziert. Also ganz, ganz interessanter
Move. Das ist der spannendste Abschluss im Genosektor, ne, der noch aussteht.
Ja. Ja, dann lass uns doch zum Abschluss nach vorn blicken. Letztes Thema für uns. Es gab, das fiel, glaube ich, auch in deinen Urlaub, wenn mich nicht alles täuscht, aber dann doch zwei BaFin-Meldungen, dass sie mit dem ganzen Thema Geldwäsche, IT-Systeme bei zwei Landesbanken nicht zufrieden ist. Kurz hintereinander, NordLB und Helaba. Ist da ein Zusammenhang,
genau, Bernd? Erst die Helaba und dann die NordLB. Ich glaube schon, dass da ein Zusammenhang ist, weil der Blick richtet sich ja auf neue Regeln zur Geldwäscheprävention. Da wird eine neue EU-Richtlinie tritt Anfang Juli 27 in Kraft und die Banken haben teilweise ein bisschen Malesse, sich darauf vorzubereiten, weil dieses Regelwerk ist doch sehr komplex und wie man feststellt, hat die BaFin da die Aufsicht ein genaues Auge drauf und ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt vielleicht Helaba und NordLB gar nicht die einzigen sind, die da nochmal von der BaFin einen Schuss vor den Bug bekommen. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass eigentlich alle größeren Banken hohen Aufwand betreiben müssen, teilweise auch externe Berater reingeholt haben. Von der APO-Bank weiß man es zum Beispiel, um da ihre Kundendaten auf den aktuellen Stand zu bringen, weil die Richtlinie schreibt halt vor, also erweitert erstmal die erforderlichen Angaben, die eine Bank erfassen muss. Bei Retail-Kunden hält sich das noch einigermaßen im Rahmen. Da kommt dann neben Wohnort und kommt halt noch die Nationalität. Also auch wenn es mehrere Nationalitäten gibt, kommt dazu, was die Banken einholen müssen. Bei Firmenkunden ist das nochmal ein bisschen komplexer. Da geht es dann auch um die Beteiligungsstrukturen und den wirtschaftlichen Berechtigten. Und das ist ein ziemlich dickes Brett, ja.
Okay. Und, na, die werden ja beide noch berichten in den kommenden Wochen. Dann schauen wir mal, ob sich das vielleicht in den Kosten niederschlägt, dass man da aufarbeiten muss, was da falsch gelaufen ist.
Vielleicht ist es ja auch Teil des Berichts, ne? Also jetzt Donnerstag nächster Woche kommt ja die BaFin und in den Tagen darauf dann NordLB
und Helaba
am 31. August. Wir sind gespannt.
Ja, prima. Sind wir durch für heute. Wir haben es geschafft, die Folge weitgehend Commerzbank Unicredit frei zu halten.
Ja, ich schließe noch mal,
erwähnt hast. Genau, ich schließe es zumindest noch mal mit einer kleinen Beobachtung, weil man denkt sich ja, nur, Unicredit hat gesagt, Angebot bessern wir nicht nach, aber jetzt tänzelt ja die Commerzbank-Aktie unter der Marke von 40 Euro. Muss man eigentlich denken, wenn man einerseits schon das Gefühl der Kapitulation bei der Commerzbank hat und die Unicredit sagt, wir erhöhen nicht, dass da so ein bisschen Luft aus dem Kurs rauskommt, aber ist ja nicht der Fall, klettert ja weiter. Aber, was man dazu sagen muss, erstaunlicherweise läuft die Commerzbank mittlerweile deutlich schlechter als der Eurostoxx Banks Vergleichsindex. Der läuft und läuft und läuft und läuft und die Commerzbank zieht nicht mehr mit. Auch die Unicredit ist stärker gestiegen in letzter Zeit. Zumindest mal zwei Zahlen dazu. Die Commerzbank liegt sowohl auf 3 Monats- als auch 12-Monats-Sicht nur 8% im Plus. Also die hat letzten Sommer schon mal einen Peak gehabt. Läuft natürlich auch schon die letzten Monate so, aber Eurostoxx Banks über 3 Monate 22%, über ein Jahr 38%. Also klar, längerfristig ist die Outperformance der Commerzbank schon auch da über die vergangenen Jahre, aber zumindest so über 3 Monate und ein Jahr merkt man schon, scheint es einigermaßen ausgereizt zu sein, wenn da nicht nachgelegt wird. Also die relative Betrachtung fällt da jetzt auf Sicht der letzten Monate nicht so stark aus für die Commerzbank, ja.
Weil der Newsflow auch nicht so doll war, ne?
Genau. Und ob jetzt tatsächlich keine Erhöhung mehr kommt, habe ich zwar meine Zweifel, aber wir lassen es jetzt mal dabei und quatschen die Folge jetzt nicht noch mit Spekulationen über die Unicredit und die Commerzbank
zu. Wir werden uns weiterhin überraschen lassen von den Aussagen.
Genau. Gespräche laufen ja. Ich gucke schon jeden Abend aufgeregt, ob es vielleicht eine Pflichtmitteilung gibt, dass man sich geeinigt hat. Super, Bernd. Ich danke dir für diese Woche.
Ich habe zu danken.
Ciao.
Tschüss.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Cover Design Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com